Einen schönen guten Morgen von mir. Hoffnung weitergeben. Das ist der dritte Teil unseres Leitsatzes als Christusgemeinde Barmbek Nord. Gottes Liebe vertrauen, glauben, gemeinsam leben, Hoffnung weitergeben. Hoffnung, das brauchen wir besonders in stürmischen Zeiten. Hoffnung. Es gibt so viele Situationen, in denen es ist schwer, sich Hoffnung zu bewahren. Hoffnung in stürmischen Zeiten. Wie viele Menschen haben sich die letzten Monate und Jahre aufgemacht aus ihrer Heimat, sind losgezogen in die Fremde, um eine bessere Perspektive in einem anderen Land zu bekommen. Vielleicht wenigstens für ihre Kinder und sie merken, dass der Weg nicht einfach ist. Wir alle haben Situationen, in denen wir Hoffnung brauchen. Wie viel Hoffnung brauchen wir für unsere Familien, für berufliche Perspektive und Zukunft? Wir alle haben Träume. Träume, vielleicht von einem Partner, mit dem wir glücklich alt werden können. Von einer Familie. Wir wünschen uns, gesund zu bleiben. Und wie ist das, wenn wir von einer Krankheit überfallen werden oder Menschen, die uns nahestehen? Und wie ist das mit dem Älterwerden? Werden wir würdig alt werden können? Die Predigt soll heute Mut machen, dass selbst wenn wir uns allein fühlen, in den verschiedenen Lebenssituationen, dass wir nicht verlassen sind. Gott ist da. In dem Liedtext hieß es, ich finde dich oder nicht. Manches finden wir nicht, was wir uns wünschen und wonach wir uns sehnen in unserem Leben. Aber Gott hat versprochen, dass er sich finden lässt. Gott ist da. Aber wie ist das, wenn unsere Hoffnung zerplatzt erscheint? Wenn unser Leben sich anfühlt, als würden wir in einem dunklen Loch sitzen? Woran können wir uns noch halten und wem können wir dann vertrauen? Max Lucado schreibt in seinem Buch Hoffnung in stürmischen Zeiten, dass er Menschen in solchen Sackgassen Folgendes gesagt hat. Du wirst es schaffen. Es wird nicht ohne Schmerzen abgehen. Es wird nicht schnell gehen. Aber Gott kann aus diesem Schlamassel etwas Gutes machen. Triff bis dahin keine dummen oder blauäugigen Entscheidungen, aber verzweifle auch nicht. Mit Gottes Hilfe wirst du es schaffen. Woher nimmt er diese Sicherheit, dass wir allein, aber nicht verlassen sind, niemals verlassen von Gott? Ich bin sehr dankbar, dass wir die Bibel haben. Die Bibel erzählt uns Gottes Geschichte mit uns Menschen. Und die Bibel erzählt viele einzelne Geschichten, die Gott mit einzelnen Menschen geschrieben hat. Und immer wieder erleben wir, dass Gott seine Geschichte durch alle Tiefen, durch alle dunklen Löcher hindurch schreibt und ummünzt zu einer Segensgeschichte. Aber wenn wir in stürmischen Zeiten leben, dann brauchen wir Vorbilder, an deren Leben, an deren Glauben, an deren Mut und Integrität wir uns orientieren können. Und deshalb ist es gut, in die Bibel zu schauen. Dort finden wir Orientierung. Und heute soll es um einen jungen Mann gehen. Er wird uns als 17-Jähriger vorgestellt, Josef. Josef ist neben Daniel meines Erachtens der einzige Mensch der Bibel, der nach Gottes Urteil sich nicht versündigt hat. Josef ist ein Vorbild, aber vor allem, indem er uns auf Jesus weist. Wir haben alle 2 Jahre hier so einen Kurs, in dem man die Bibel tiefer kennenlernen kann, persönliche Erfahrungen damit machen kann. Und da habe ich einmal eine Liste rausgegeben zur Josefs Geschichte mit 100 Bezügen, die die Person Josef zur Person Jesus hat. Wir sehen eine große Ähnlichkeit. Und ich denke, Gott hat uns Josef als Person im Alten Testament geschenkt, damit diese Person schon damals, 2000 Jahre vor Jesus, ein Hinweis auf Jesus wird, durch diese Ähnlichkeiten, die sich da zeigen. Letztlich ist Jesus unsere Orientierung. Aber was aus Josef wird im Laufe seines Lebens, das ist ein Wunder Gottes. Das ist ein Beispiel für Gottes souveräne Gnade, für Gottes souveräne Führung im Leben eines Menschen über alles Unheil hindurch. Und deshalb macht uns diese Geschichte Mut, Hoffnung niemals aufzugeben. Und deshalb ist diese Geschichte eine Hoffnung für dich in deiner Lebenssituation, für deine Familie, für deine Freunde und Hoffnung für unser Land. Josef wurde in einer chaotischen Familie groß. In einer großen Familie, in einer Patchwork-Familie, und man könnte fast meinen, er wäre in unserer Zeit groß geworden. Da gab es seine leibliche Mutter und dann war da noch die Stiefmutter und dann waren da noch zwei Frauen, die die Mütter einiger seiner Halbbrüder waren. Und dann hatte er 11 Brüder. Er hatte einen Vater, der ihn bevorzugte, denn er war der Sohn der Lieblingsfrau. Josef war anders als seine Brüder, er war wohl sensibler. Und es ist ja allzu einfach, ein sensibles Kind anderen Kindern vorzuziehen. Aber immer da, wo Bevorzugung geschieht, ist das zerstörerisch. Obwohl Jakob, der Vater, mit Gott unterwegs war, erleben wir ihn als passiven Vater. Er bevorzugt Josef, und das ist die Ursache, warum seine Brüder ihn beneiden und auch hassen. In 1. Mose 37 werden wir mit hineingenommen in die Geschichte, und in Vers 4 heißt es: Natürlich merkten Josefs Brüder, dass ihr Vater ihn bevorzugte. Sie hassten ihn deshalb und redeten kein freundliches Wort mehr mit ihm. Lassen wir das einmal auf uns wirken. Kein freundliches Wort mehr. Wie lebt man in so einer Großfamilie, wenn da niemand mehr ein freundliches Wort mit einem redet? Die Luft ist zum Schneiden und das schneidet einem das Atmen ab. Kein freundliches Wort mehr. Wie soll man da durchkommen, ohne bitter zu werden, ohne auch zu hassen? Das ist ja Sterben auf Raten. Kein freundliches Wort mehr. Und der Vater tut nichts dagegen. Sein Verhalten ist die Ursache für diesen Krieg. Aber er hat nicht darauf reagiert. Er hat keine Grenzen gesetzt. Es ist einfach zu warten und zu warten und zu warten, bis alles zerstört ist. Wir lesen, dass Josef seinem Vater die schrägen Dinge, die krummen Dinge, die diese Brüder immer wieder ausheckten, erzählte. Aber ich möchte euch bitten, vorsichtig mit eurem Urteil zu sein, zu sagen, ach, dann war Josef also so eine alte, hässliche Petze und dann verdient er wohl, wie seine Brüder ihn behandelt haben. Ich möchte einen anderen Blick auf Josef werfen, denn die Bibel gibt diesem Urteil ja nicht recht. Vielleicht wollte sich Josef nicht zum Mitwisser machen von dunklen Machenschaften. Die Brüder hatten dunkle Heimlichkeitsräume. Aber Gott ist jemand, der Dunkles ans Licht bringt. Wenn wir Heimlichkeitsräume in unserem Leben schaffen, dann brauchen wir uns nicht ärgern, wenn Gott diese ans Licht bringt. Josef hat sich offensichtlich nicht zum Mitwisser gemacht. Das hat seine Brüder erst recht geärgert. Und sie hassten ihn noch mehr. Aber Gott hat Josefs Not gesehen. Josef mag sich allein gelassen gefühlt haben, aber Gott war da und Gott kommt ihm gnädig entgegen, indem er ihm Träume schenkt. Träume, die eine Perspektive malen. Es sind sonderbare Träume. Und man kann sich fragen, ist es denn weise, dass er diese Träume seiner Familie erzählt hat? Aber sie hatten alle gut daran getan, diese Träume ernst zu nehmen. Sie waren ja Viehzüchter, Bauern, und Josef träumte, dass alle Brüder auf dem Feld sind und Ehren sammeln, Garben binden. Und vor Josefs Gabe verneigten sich die ganzen Gaben der Brüder. Und dann noch ein Traum, dass Sonne, Mond und Sterne sich vor ihm verneigen. Und da wird es dann auch dem Vater zu bunt. Was? Möchtest du etwa, dass wir uns dir alle unterwerfen? Aber Josef hatte sich diese Träume nicht ausgedacht, sondern Gott hatte in seiner Fürsorge Josef diese Träume geschickt, denn Gott wusste, Josefs Not würde sogar noch tiefer reichen. Er würde noch viel schlimmere Dinge erleben als bisher. Und da würde er so einen Silberstreifen am Horizont brauchen, dass es noch eine neue Perspektive gibt, dass Gott ein neues Kapitel aufschlagen wird. Ein Licht am Ende des Tunnels. Und diese Träume wurden für Josef so ein Licht am Ende des Tunnels. Und wir brauchen auch oft so ein Licht am Ende des Tunnels. Und ganz egal, ob Gott durch Träume zu uns redet oder durch sein Wort, Gott hat seine Zusagen, damit wir durchhalten können. Damit wir nicht im Dunkeln tappen, sondern es einen Ausblick gibt. Die ganze familiäre Situation war ein einziges Pulverfass, explosiv. Und es wundert einen gar nicht, dass es zur Katastrophe kommt. Einmal waren die Brüder unterwegs, sehr weit von zu Hause weg, und der Vater schickt Josef, nach den Brüdern zu schauen. Und wir lesen ab Vers 20, dass als sie Josef von Weitem kommen sahen, sie eine grausame Idee haben. Los, wir erschlagen ihn und werfen ihn in einen tiefen Brunnen. Unserem Vater erzählen wir, ein wildes Tier hätte ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Nur Ruben wollte ihn retten. Wir dürfen ihn nicht töten, rief er. Vergießt kein Blut, werft ihn doch lebend in den Brunnen hier. Das tun sie dann auch. 22 Jahre später aus der Rückschau erinnern sich die Brüder an das, was in 1. Mose 42, 21 überliefert ist. Wir sahen seine Angst, als er uns um sein Leben anflehte, aber wir haben nicht gehört. Josef kommt da mit seinem besonderen Gewand, das der Vater ihm geschenkt hat. Übrigens auch Jesus hatte ein ganz besonderes Gewand. Und sie nehmen ihm dieses Gewand weg. Das stand ja dafür, dass er ein geliebter Sohn war. Und sie werfen ihn in diesen Brunnen, in diesen tiefen Brunnen, in dem es kein Wasser gab. Und da sitzt er nun. Und ihm wird wahrscheinlich klar, dass seine Brüder nur kalte und harte Herzen haben. Dass es nicht nur ein Spaß ist, ihn vielleicht mal eine Nacht lang da schmoren zu lassen. Wir wissen nicht, wie viele Stunden er in dem Brunnen war, ob vielleicht sogar noch Tage vergingen. Jedenfalls hat er vielleicht das Grillfleisch gerochen, was sie da oben gebrutzelt haben, hat vielleicht ihr Lachen gehört, den Spaß, den sie mit ihm trieben, und er war unten in dem Loch. Und ihm wurde wahrscheinlich schnell klar, sie hatten nicht vor, ihn da rauszuholen. Sie wollten ihn dort verrecken lassen. Todesangst. Wir sahen seine Angst. Aber wir haben nicht gehört. Was für eine Familie. Was für eine Grausamkeit. Und dann kommt es doch anders. Eine Karawane nähert sich und Juda kommt auf die Idee, einer der Brüder, ach, wir bringen ihn nicht um, wir machen uns doch nicht die Hände an ihm schmutzig. Wir verkaufen ihn nach Ägypten als Sklaven. Das war eine todsichere Nummer, ohne sich die Hände schmutzig zu machen. Und so kommt es dann, sie holen Josef aus dem Brunnen und verkauften ihn für 20 Silberstücke, Jesus wurde für 30 verkauft, an die ismaelitischen Händler, die ihn mit nach Ägypten nahmen. Wie muss sich Josef gefühlt haben? Nach Ägypten, ein fremdes Land, er sprach nicht die Sprache, er hatte dort keine Rechte. Als Sklave verkauft sein, das war das Letzte, das war eigentlich das Aus. Niemand, der sich mehr um ihn kümmern konnte. Josef allein nach Ägypten. Der Vater hatte Wind gesät und Sturm geerntet. Und Josef badet das jetzt aus. Josef auf dem Weg nach Ägypten. Und so wird Ägypten zu einem Synonym. Ägypten, das sind die Umstände, in denen wir nicht frei sind, in denen wir geknechtet sind. Und wir können ja von vielem geknechtet werden. Äußerlich, so wie Josef, aber wir können auch innerlich geknechtet werden von Gefängnissen, in denen wir uns befinden. Gefangen in Denküberzeugungen, gefangen in Lügen, gefangen in Verhaltensmustern, aus denen wir nicht herauskommen. Gefangen ohne ein Zuhause. Und vielleicht erinnert ihr euch an euer Ägypten. Vielleicht sitzt ihr gerade in einem Ägypten, wo ihr euch allein fühlt. Und ich möchte euch zusprechen, ihr seid nicht verlassen. Und das sagt uns die Josef-Geschichte. Egal, wie wir uns fühlen, Gott verlässt uns nicht. Gott ist da und Gott geht mit Josef nach Ägypten. Es wird Erstaunliches geschehen im Fortgang dieser Geschichte, weil Gott ein liebender, ein treuer Gott ist, der alles Böse ummünzt. Aber es ist gut, wenn wir aus den Fehlern von Josefs Familie lernen. Wenn wir lernen, Verantwortung zu übernehmen, statt passiv zu sein in den Umständen, in denen wir uns bewegen. Und mal ganz ehrlich, wir tragen alle Verantwortung für die nächste Generation. Und wir lernen, Neid ist eine zerstörerische Sucht. Wir dürfen Eifersucht in unserem Leben keine Landebahn geben, sonst wird sie zerstörerisch sein. Wir sehen das Ausmaß in dieser Geschichte. Und von Josef wollen wir lernen, dass er nämlich Gott in allen seinen Umständen vertraute. Er vertraute darauf, dass Gottes Liebe und Macht größer ist als jede Tat, als jedes Versagen, als jede grausame Situation. Er vertraute, dass Gottes gute Absichten und Pläne stärker sind als alles Böse, was wir erleben können. Und manchmal ist es so, als wenn das Böse wie an einer langen Leine gehen kann. Aber am Ende wird Gott über das Böse triumphieren. Josef gab nicht auf, er vertraute Gott und er nahm seine Träume wie einen Rettungsring. Ja, Gott hatte noch etwas mit ihm vor. Es würde noch eine andere Zukunft geben, wann auch immer. Gottes Güte würde über das Böse, was er erlebt, triumphieren. Irgendwann. Und das hielt er fest, ganz entschlossen. Wisst ihr, Vertrauen fließt uns nicht so einfach von der Seele zu Gott hin. In der Bibel heißt es, wir sollen unser Vertrauen auf Gott werfen. Es ist immer auch ein Stück Ringen, unser Vertrauen Gott hinzuwerfen. Aber das ist der einzige Weg zu unserer Rettung und unserem Frieden und nicht bitter zu werden. Josef wehrte sich entschlossen dagegen, durch seine ganzen Erfahrungen bitter zu werden, Bitterkeit eine Wurzel in seinem Leben zu geben. Und nur weil er sich davor bewahrte, mit Gottes Hilfe, dass er nicht bitter wurde, hatte er eine Energie, in allen Lebensumständen noch das Beste daraus zu machen. Allein, aber nicht verlassen, das erlebte Josef. Wisst ihr, wir können alles verlieren. Und wir wissen nicht, was wir noch alles verlieren werden. Aber was bleibt dann? Was bleibt? Deine Bestimmung bleibt. Unsere Bestimmung. Das, was Gott mit uns vorhat, das bleibt. Und das dürfen wir festhalten. Letzte Woche habe ich einen Besuch gemacht bei einer Frau, die seit 7,5 Jahren von einer Krankheit verfolgt wird. Und wir als Gemeinde haben uns dagegen gewehrt, die Hoffnung aufzugeben. Seit 1,5 Jahren hat sie sich eigentlich nur in Kliniken befunden. Und es gab genügend Phasen, da hat die Familie schon die Beerdigung geplant. Und die Abschieds-DVD liegt schon lange in meiner Schublade unten. Aber wir haben uns gewehrt, die Hoffnung aufzugeben. Und es ist ein Segen, sie zu besuchen. Denn in ihr lebt eine Hoffnung, dass auch wenn sie alles verloren hat und dieses Jahr sogar noch ihr Zuhause, dass ihre Bestimmung nicht verloren ist. Gottes gute Pläne bleiben. Und Gottes Wert den er ihr gibt. Sie ist ein Mensch, sie hat bei allem ihre Bestimmung nicht verloren. Und ich habe ihr auf eine Karte geschrieben und am Dienstag mitgebracht, was in Jesaja 43 steht. Und das möchte Gott uns allen zusprechen. Hab keine Angst, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Du bist nicht allein und du bist nicht verlassen. Wenn du durchs tiefe Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir und du wirst nicht ertrinken. Denn ich, der Herr, bin dein Gott, der Heilige. Ich bin dein Retter. So viel bist du mir wert. Und das dürfen wir festhalten, wenn wir uns wie in dunklen Löchern fühlen. Glaubst du, dass Gott eine Bestimmung für dich hat? Lass nicht die tragischen, die negativen Ereignisse dein Leben bestimmen. Lass nicht die negativen Punkte in deinem Leben, die negativen Punkte deiner Biografie, dein Leben definieren und deine Zukunft definieren. Du hast eine Bestimmung. Gott hat gute Pläne mit deinem Leben, durch alles hindurch. In Johannes 1, Vers 11 heißt es, Jesus kam in seine Welt, aber die Menschen nahmen ihn nicht auf. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, also ihm vertrauten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wir dürfen Kinder Gottes sein, wenn wir annehmen, was Jesus für uns getan hat. Und das ist eine ganz tiefe Verankerung. Kinder Gottes scheitern nicht. Für Kinder Gottes gibt es Licht am Ende des Tunnels. Für Kinder Gottes gibt es eine Hoffnung, weil der Vater im Himmel in seiner Liebe, in seiner Güte und in seiner Souveränität dafür sorgen wird, dass das Licht aufgehen wird, durch alles Dunkel hindurch. Und wir können Ja sagen zu Gottes Ruf und will uns darin bewegen. Vielleicht bist du irgendwann ausgestiegen aus Gottes Plänen. Heute kannst du wieder einsteigen. Jeder Tag ist ein neuer Gnadentag dafür. Vielleicht bist du überhaupt noch nie in Gottes Pläne eingestiegen, weil es dir immer suspekt war, dich einem Gott anzuvertrauen. Dann kannst du heute in Gottes gute Pläne einsteigen. Jeder hat sein eigenes Ägypten. Was ist es bei dir? Was bleibt? Gott bleibt. Deine Bestimmung und Gottes Gegenwart. Gottes Gegenwart bleibt uns und wir können Gottes Gegenwart zu unserer Leidenschaft machen. Im Psalm 139 heißt es, wohin kann ich gehen? Wohin kann ich fliehen? Du bist da. Auch dort lässt du mich ja nicht los. Und wenn ihr euch gerade in einem Ägypten befindet, dann lasst euch das zusprechen. Gott ist da und er lässt euch nicht los. Gott hat eine Zukunft. Gott umgibt dich von allen Seiten. Und Max Lucado schreibt in seinem Buch, wir können als Fels oder Schwamm auf Gottes Nähe reagieren. Wir können ein Fels sein, den Gottes Liebe umgibt. Wir können hart bleiben, Widerstand leisten, aber harte Herzen heilen nicht. Oder wir können ein Schwamm sein und Gottes Gegenwart aufsaugen. Und das wird unsere Seele schützen und das wird Heilung bringen und das wird Kraft geben zum Vorwärtsgehen. Gottes Liebe und seinen Zusagen dürfen wir vertrauen. Und davon gibt es so viele in der Bibel. Und ich habe hier nur einige. Der Psalmist schreibt, doch gerade dann, wenn ich Angst habe, will ich mich dir anvertrauen. Vertrau dich Gott an in deinem Ägypten. Als Jesus unter uns lebte, heißt es, von Jesus schrie er unter Tränen zu Gott. Wir dürfen unter Tränen zu Gott schreien. Wir können ehrlich mit ihm sein. Wir brauchen uns nicht verstellen. Wir können ihm unser Herz ausschütten. Und Jesus tat das auch. Und Gott hat uns versprochen, ich lasse dich nicht im Stich. Nie wende ich mich von dir ab. Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Er ist stark und hilft euch. Wir dürfen uns an Gott, an seine Zusagen klammern. Wir dürfen uns an Gottes Charakter klammern. Seinen Zusagen vertrauen, seinem Charakter vertrauen. Er ist die Liebe, er ist treu und er hat alle Macht, unser Schicksal zu wenden. Und wir dürfen ihm unser Herz ausschütten. Und wir dürfen uns immer wieder stärken lassen in der Familie Gottes. Deshalb hat sich Gott Gemeinde, Familie Gottes ausgedacht. Zweitausend Jahre später wird ein anderer von seinen Stammesbrüdern verraten werden, Jesus. Er wird für 30 statt für 20 Silberstücke verkauft werden. Er war der geliebte Sohn des Vaters, der einzige Sohn. Er wird umgebracht am Kreuz, obwohl er nie etwas Böses getan hat. Aber seit Jesus gestorben und auferstanden ist, ist nichts mehr, wie es war. In Jesaja 53 heißt es, alle Strafe, alles, was wir verdienen an Negativen, alle Schuld, alle Sünde hat er auf sich genommen. Freiwillig, für uns aus Liebe. Er hat diesen Graben zu Gott überwunden. Alle Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Und durch seine Wunden ist uns Heilung geworden. Das tat Jesus für uns. Und deshalb feiern wir Abendmahl. Und heute Abendmahl in Gruppen, in Gemeinschaft, in christlicher Gemeinschaft. Weil wir alle nur begnadigte Sünder sind. Wir alle können uns aus dem Schopf nicht aus dem Sumpf ziehen. Wir brauchen einen Retter. Wir sind erlösungsbedürftig. Und weil Jesus uns liebt, hat er alles für uns beglichen. Und jetzt sind wir frei. Wir können aus unserem Ägypten heraustreten. Das Ägypten muss uns nicht kaputt machen. Wir haben einen Retter und Heiland. Und mit ihm im Bund wird es uns nicht zerschreddern. Das Böse will uns brechen und knicken. Ja, das ist so. Aber wer mit Jesus unterwegs ist, wer auf die Liebe Gottes zählt, der weiß, wenn wir durch die Liebe Gottes weich bleiben, dann werden wir nicht brechen und knicken, sondern dann wird uns alles Böse höchstens biegen. Aber wir werden uns wieder aufrichten im Namen unseres Herrn. Vertrauen wir dem Mann am Kreuz, dem Mann, den der Tod nicht halten konnte. Jesus Christus ist der Sieger. Die Josefsgeschichte weist uns auf Jesus. Vertrau Jesus. Lass Jesus in dir wachsen. Werde dadurch ein Josef in deiner Generation. Halte entschlossen deine Bestimmung in Gottes Familie fest. Ich bete noch mit uns. Jesus, du wurdest verkauft und verraten für uns. Jesus, deine freiwillige Liebe, dein Opfer am Kreuz bringt uns Rettung, Erlösung von unserer Schuld, von der Distanz, die zwischen uns und euch steht. Du bringst uns die Entlastung für unser Leben, für die dunklen Punkte in unserem Leben. Entlastung, Vergebung, Befreiung und Heilung. Durch deine Nähe, durch deine Macht, durch deine Liebe, durch den Wert, den du uns gibst, durch die Bestimmung, die wir in dir finden, braucht uns Leid nicht brechen. Und wenn wir gebogen werden von Leid, dann bist du da. Und durch deine Hilfe können wir weich bleiben. Wir wollen unsere Herzen in deine Hand legen, dass sie nicht hart werden. Danke, dass uns die dunklen Punkte unseres Lebens nicht definieren brauchen, dass wir heraustreten dürfen. Wir brauchen, weil du dich für uns hast festnageln lassen, nicht festgenagelt bleiben auf einzelne Situationen unseres Lebens, auf biografische Phasen, auf Unheil, das geschehen ist. In deiner Kraft dürfen wir heraustreten. Und wir haben Hoffnung in stürmischen Zeiten. Und selbst da, wo wir uns allein fühlen, sind wir nicht verlassen. In deinem Namen, Jesus. Danke dafür. Amen.